verantwortlich für diese Sendung Esperanto Welle am 19. Januar 2011 ist Werner Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir senden immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperanto Welle. In diesem Monat gibt es aber eine kleine Abweichung, aber das ist nicht so wichtig. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung. Wir sind die Redaktion der Esperanto-Welle, eine Gruppe vom Esperanto-Verein Neubrandenburg, und wir senden für Sie heute die zweite Esperanto-Sendung im Monat, nämlich die Themensendung. Dazu haben wir uns heute das Thema ausgesucht, ganz allgemein gesagt, Sprachen in Europa, und dazu gibt es einige Abschnitte, die wir Ihnen dann vortragen wollen. Und Werner Pfennig beginnt mal, bitte.
Ja, ich begrüße natürlich auch zum ersten Mal in diesem Jahr unsere Hörerschaft Mitte des Monats. Unser Thema ist eigentlich das Sprachenproblem in der EU, aber ich würde erst einmal sagen, wer hier im Studio ist. Unser Mann, das ist der Chef, der eben gesprochen hat. Der sitzt auch an der Technik, weil unser vierter Mann, der René, derzeit in Arbeit und Brot ist. Dann haben wir noch den Stefan, er ist eigentlich Bayer, aber inzwischen Mecklenburger geworden. Und er ist freundlicherweise immer bereit, uns hier zu unterstützen, denn er ist derjenige, der die meisten Sprachen von uns spricht. Er wird vielleicht dann noch zu Wort kommen. Ja, und ich selbst bin auch ein Werner, und wir drei werden heute das Programm also gestalten. Das Thema ist das Problem der Europäischen Union und die Sprachen. Man weiß ja schon seit einiger Zeit, dass die Deutschen ein bisschen unruhig werden. Und was die deutsche Sprache betrifft, es gibt da zwei Ebenen, über die diskutiert wird. Einmal über die Gleichberechtigung der deutschen Sprache innerhalb der EU, innerhalb der EU-Verwaltung und des Parlaments und alles, was dazugehört. Und zum Zweiten die Überfremdung durch Anglizismen in der deutschen Sprache, durch unnötige Anglizismen. Das sind also zwei Ebenen, die man auch nicht miteinander verwechseln darf. Und eine der großen Zeitungen in Deutschland, die Preußische Allgemeine Zeitung, schreibt dazu zum Artenschutz für die deutsche Sprache zitiert die Meinung eines Herrn Gideon Böß, der sich bezieht in einem Blog, das ist also eine Diskussions- oder Tagebuchrunde, der sich bezieht auf Herrn Ramsauer, der in seinem Ministerium angeordnet hat, ein deutsches Ministerium soll Deutsch sprechen. Das hat natürlich eingeschlagen dort wie eine Bombe, und die Beamten mussten auf einmal Deutsch miteinander reden. Na, das ist ja was. Und er zitiert, diese Zeitung zitiert dann diesen jungen Mann, Gideon Böß, und er schreibt: Herr Ramsauer, das Englische gehört zu Deutschland. Nicht nur das Christentum und das Judentum und neuerdings auch der Islam sind ein Teil Deutschlands, sondern auch das Englische. Alle jungen Menschen verwenden diese Sprache ganz selbstverständlich, weil es die Sprache in ihrer Freizeit ist, im Internet, in den Computern und Rechnern, in der Musik und im Film. Und dies alles ist eng mit den USA verbunden. Und dort wird eben nicht Deutsch gesprochen und gesungen und nicht Deutsch programmiert. Soweit dieses Zitat. Er sagt also, dieser junge Mann, eigentlich stellt er nur fest, wie es derzeit ist. Das heißt also, die vollkommen neue Generation, nein, nicht die vollkommen neue, sondern die neue Generation in Deutschland,
ist ihm vollkommen auf Englisch abgefahren, auf das amerikanische Englisch. Und sie stellen sozusagen die Zukunft dar. Und da sollten wir uns, so denke ich, Gedanken machen, solange es eventuell noch Zeit dazu ist. Liebe Hörer und Hörer, wir machen jetzt unsere erste Musikpause mit dem Lied in Esperanto, Danzu, Danzu. Auf Deutsch, Tanze, Tanze. Einige andere Themen vorgeschlagen. Ja, nicht andere Themen, sondern andere Schwerpunkte, über die wir jetzt reden werden, Werner. Da ging es um die Belgier. Nicht? Belgien ist ja ein Land in Europa, was nicht nur die Hauptstadt Brüssel hat, und die ist ja gleichzeitig zumindest derzeit die faktische Hauptstadt der Europäischen Union. Aber die Belgier, das ist ja ein vollkommen neuer Staat, der, ich weiß nicht, 100 Jahre alt ist, oder etwas mehr als 100 Jahre, und aber kein gesund gewachsenes Staatsgebilde ist, sondern künstlich geschaffen wurde.
Ja, ja, durch die politische Situation sind 2 bis 3 Gebiete zusammengefasst worden. Das ist ungefähr vor 170 Jahren oder 160 Jahren gewesen.
Das ist Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja. So wie die Kolonialmächte in Afrika Linien und Grenzen gezogen haben, so hat man einfach das Belgische Reich etabliert. Und zwar gibt es dort 3 verschiedene Sprachen. Das eine ist die niederländische Sprache, das Flämisch. Dann gibt es ein Drittel der Bevölkerung macht die französischsprachige, die Wallonen aus. Und eine ganz kleine Minderheit von 60.000, 70.000 Menschen sprechen dort Deutsch. Die wurden einfach mal von Deutschland herausgeschnitten am Ende des Ersten Krieges, des Ersten Weltkrieges. Und dieses Land ist bisher noch nicht zur Ruhe gekommen. Sie freuen sich zwar, der Einzige, der alle zusammenhält, das ist der König oder das Königshaus, aber, und das ist nun unser Thema sozusagen, die Flamen wurden, oder anders gesagt, das ein Drittel der Wallonen, der Französisch sprechenden, haben lange Zeit, viele Jahrzehnte, die Flamen dominiert. Also die Flamen wurden regelrecht diskriminiert und mussten im Laufe der Zeit mühselig erkämpfen, erstens, dass ihre Sprache anerkannt wird im Staat Belgien. Zweitens, dass man an den Schulen auf Flämisch lernt, also Niederländisch, dass das eine Kultursprache ist. Und sie haben, manchmal wird das sehr verbissen gemacht. Das ist auch verständlich. Wenn ein kleines Volk in Not gerät, wird es nun mal als verbissen. Das ist eine Natur der Sache begründet. Und inzwischen ist Folgendes passiert. Dieses französischsprachige Gebiet von Belgien, hat an wirtschaftlicher Bedeutung unheimlich verloren. Bergwerk, Stahlindustrie und was da alles war, in Belgisch-Kongo beispielsweise, in Zaire oder wie das wieder heißt, Kongo,
wurde ja auch Französisch gesprochen, weil damals eben das Französisch dominiert hätte. Ansonsten hätte man ja dort Niederländisch gesprochen, als Kolonialsprache. So, dieser Kampf ist also so alt, wie es Belgien gibt, immer, es gab immer Unterlegene und Diskriminierte. Und nun ist das Land so weit, dass man sich am liebsten wieder trennen würde. Aber wir wollen da weiter gar nicht eingehen, das sind politische, wirtschaftliche und andere Gründe. Wir wollen hiermit nur sagen, dass wenn man ein Sprachenproblem nicht gerecht löst und dieses Sprachenproblem immer so löst, indem es nicht gelöst wird, indem irgendeine Sprache über andere dominiert, gibt es Ärger und wird es immer wieder Ärger geben, weil nach einer gewissen Zeit gibt es dann Aufstände. Die müssen nicht immer blutig sein. Naja, nun müssen wir sehen, was da nun wird. Belgien ist also seit Jahrzehnten, in den letzten Jahrzehnten dort sehr in Aufruhr. Und kurioserweise haben sie ja im letzten Jahr, im Jahr 2010, waren sie auch noch Chef der Europäischen Union und sollten nun alle zusammenhalten, alle Völker. Also eigentlich sollten die Belgier voll abfahren auf dem Gebiet, dass sie sagen, Sprachenproblematik muss man gerecht lösen. Und naja, mal sehen, was aus Belgien wird. Wir wollten das nur erstmal andeuten, dass es durchaus praktische Gründe gibt, sich mit Sprachenproblematiken auseinanderzusetzen.
Ja.
So, Werner.
Ich möchte dazu nochmal ergänzen, dass ich nochmal ein paar Jahreszahlen nenne, damit man das ein bisschen besser einordnen kann. Wir haben das ziemlich allgemein gemacht. Hier steht in einem Artikel drin, bereits bei der Staatsgründung 1830 war der Sprachenstreit schon vorhanden. Der Konflikt wurde etwas entschärft, als in mehreren Sprachgesetzen zwischen 1873 und 1898 das Flämische als Schul-, Amts- und Gerichtssprache anerkannt wurde. Das hat also etliche Jahre gedauert schon. Dann, die Flamen blieben dennoch bis in die 1960er Jahre eine benachteiligte Gruppe. Nur mal einige Sätze aus diesem. Und den letzten Satz dazu. Das Selbstbewusstsein der Flamen verstärkte sich und in den 1960er Jahren kam es zu großen Demonstrationen, bei denen die Flamen politische Gleichberechtigung und kulturelle Selbstständigkeit forderten. Sie sind also hier demnach von der französischen Seite ziemlich lange unterdrückt worden,
ja,
benachteiligt worden.
Genau das ist unser Thema.
Ja. Und ich habe selbst mal das erlebt, wir hatten auch schon mal eine Silvesterreise nach Brüssel. Ja, nach Brüssel. Und die Reiseleiterin hat uns dann bei der Rundfahrt eben das auch erklärt. Sie sehen hier, sagt sie, alles, was Sie hier sehen und öffentlich ist, ist zweisprachig. Und das hat den und den Grund, den wir hier eben gerade schon erläutert haben. Und wir haben auch sogar, sagt sie, alle Verwaltungen, alle staatlichen, doppelt besetzt mit Französisch, also mit Wallonen und Flamen.
Ja.
Das heißt also, die Flamen gehen zu den flämischen Beamten und die Wallonen sind in wallonischen Beamten.
Ja.
So, Rat halt groß genug ist.
Das ist natürlich.
Stefan, du warst ja auch in Belgien vielleicht.
Durchgefahren.
Ach, nur durchgefahren, nicht? Also das wird ja sehr erbittert. Die kämpft seit Jahrzehnten, seit dann nun 150 Jahren, wie Werner sagte. Und das Thema ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind neugierig, wie das da weitergeht.
Ja, ich bin ja neugierig, wie die das mit Brüssel lösen werden. Das ist ja Brüssel wahrscheinlich doppelsprachig. Und wie das mit der politischen Einteilung kommen soll, soll da Brüssel dann ein eigener Staat werden, sowas wie Liechtenstein?
Nein, nein, die Ideen sind alle schon sehr weit gediehen. Die Flamen wollen einen eigenständigen Staat haben. Sie wollen also nicht Teil von den Niederlanden werden. Die Wallonen, die ja nun wirtschaftlich, wie wir schon angedeutet haben, sehr schwierig dastehen, die wollen nach Frankreich, ganz eindeutig. Und Sarkozy hatte auch schon sein Ja dazu gegeben. Die deutsche Minderheit, diese 70.000, die wollen natürlich, die dürfen nicht nach Deutschland. Da würde die Europäische Union auf die Barrikaden gehen. Man darf Deutschland nicht anerkennen und schützen.
Sagst du nicht, dass du da ein bisschen übertreibst?
Na, das ist aber so. Sie wollen dann mit Luxemburg zusammengehen.
Mit Luxemburg? Aber Sie könnten bei den Flammen
bleiben. Nein, Sie haben schon Verhandlungen.
Die Luxemburger sprechen doch auch deutsche Dialekte.
Die Luxemburger sind ja Deutsche eigentlich. Aber das ist jetzt schon so diffizil.
Das ist so ein Rest aus der Vielstaatenzeit.
Ja, ganz genau. Auch Liechtenstein und die anderen, die so übrig geblieben sind. Naja, jedenfalls die Deutschen dürfen auf keinen Fall zu Deutschland. Sie haben schon die deutsche Verwaltung sozusagen, hat schon Verbindung aufgenommen mit dem Großherzogtum. Also sollte es zum Bruch kommen, wird das so sein.
Ja, wir machen uns jetzt die die zweite Musikpause, liebe Hörerinnen und Hörer.
Kabinetto ist Nummer 8.
Na,
NB Radio 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle. Liebe Hörer und Hörer, wir beschäftigen uns mit Sprachthemen in dieser Sendung in Europa und ich möchte Ihnen mal jetzt eine offizielle deutsche Regierungsmeinung aus der jüngsten Vergangenheit vortragen unter der ersten Überschrift Folgen einer Ungleichbehandlung der Amtssprachen. Betreffend der Ungleichbehandlung der deutschen Sprache schrieb schon 1984 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl einen Brief an den damaligen Präsidenten der EG-Kommission, Gaston Thorn. In diesem Schreiben teilte Kohl mit, dass ihn die immer mehr zu beobachtende Tendenz in der Praxis der Kommissionsdienststellen, sich auf den Gebrauch der französischen und englischen Sprache zu beschränken, mit Sorge erfülle. Als Folge der Vernachlässigung der deutschen Sprache werden verschiedene negative Aspekte angeführt. Zum einen bedeuten sie einen Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen, da Ausschreibungen zur Abgabe von Angeboten im Bereich der Industriepolitik systematisch nicht auf Deutsch herausgegeben werden. Benachteiligt wären hier insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, die sich im Gegensatz zu den Großunternehmen keine aufwendigen Sprachendienste leisten können. Zum anderen zieht sie eine Erschwernis der Arbeitsweise der Bundesregierung in den Institutionen der EU nach sich, da viele der Informations- und Arbeitsunterlagen für die Vorbereitung von Tagungen nicht in Deutsch vorliegen. In ihrem 51. Bericht über die Integration der Bundesrepublik Deutschland in die europäischen Gemeinschaften sagt die Bundesregierung zusammenfassend, nur eine Gleichbehandlung in Klammern des Deutschen, der Verfasser, mit Englisch und Französisch sichert die volle Mitwirkung der deutschen Vertreter im Willensbildungsprozess der Gemeinschaft und wahrt zugleich die Chancengleichheit der deutschen Wirtschaft im Wettbewerb mit den Partnerländern. Die sprachliche Situation in Europa ist ein zweiter Abschnitt aus diesem Bericht hier. Anhand dieses Beispiels aus deutscher Sicht lässt sich die politische Brisanz der
Sprachenfrage deutlich
darstellen. Der Artikel Sprachenstreit nicht mal flüstern des Hamburger Nachrichtenmagazins Der Spiegel von 1999 unterstreicht dieses. Er berichtet über Boykotte,
der deutschen Regierung von EU-Sitzungen, bei denen nicht auch Deutsch gedolmetscht wurde. Mögliche Folgen von Dissonanzen in der europäischen Sprachpolitik sind hier klar zu erkennen. Jetzt mal eigentlich ein sehr wichtiger Satz, er spricht ja auch mal für Deutschland, ne?
Ja.
Natürlich trifft die aufgezeigte Problematik auch für alle anderen Länder zu, deren Amtssprache weder Englisch noch Französisch ist. Das ist ja klar. Er hat zwar für Deutschland gesprochen, aber alle...
Und jedes Land muss für sich reden.
Ja, muss natürlich für sich reden.
Ja, ja.
Die Sprachenfrage birgt also im sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bereich ein hohes Konfliktpotenzial, das ernst zu nehmen und zu berücksichtigen ist. Und diese kurze Dokumentation geht wie folgt weiter. Übersetzungsdienst in den Institutionen in Europa. In der Europäischen Union. Der Übersetzungsdienst in den Instituten der EU ist damit beauftragt, die offizielle Gleichberechtigung der 11 Amtssprachen in den Organen der EU zu gewährleisten. Dieses stellt allerdings ein enormes organisatorisches und finanzielles Problem dar. Walter Volz hat schon 1994 festgestellt, dass der Übersetzungsdienst der EEG-Kommission jährlich etwa 1 Million Seiten übersetzt und sagt, dass dies nur ein Teil der Papierflut sei, die bei der Kommission jedes Jahr verwaltet wird. Bei diesem Übersetzungsdienst gab es schon 1991 448 hauptamtliche Dolmetscher, die 1989 in über 10.000 Versammlungen tätig waren. Das sind insgesamt über 100.000 Arbeitstage für Dolmetscher. Das nur mal eine Information zu der Situation, wie sich schon vor etlichen Jahren...
Ja, und das ist der Stand vor einigen Jahren. Inzwischen ist es viel komplizierter geworden. Und es gibt ja auch Esperanto-Sprecher, die in, also Parlamentarier sind in der EU. Und die halten ja auch Vorträge über ihre Arbeit. Und die tun ja auch was für Esperanto im Rahmen ihrer Tätigkeit. Und die haben, ich weiß nicht, wie viele Kombinationen, Sprachkombinationen. Ich glaube, 600 verschiedene gibt es derzeit. Wenn man also jede Sprache...
Nein, so viel ist das nicht. Das werden nachher so viel, wenn die voll sind.
Wenn die...
Alle EU voll sind. Erst bei den
letztlichen Sprachen... Na, ist egal. Jedenfalls ist das schon also vor etwa 20, 30 Jahren gewesen. Inzwischen sind ja einige Länder dazugekommen.
Ja.
Und das Problem ist ja, dass natürlich das ein technisch nicht lösbares, auch finanziell nicht lösbares Problem ist. Das sehen wir natürlich auch ein.
Ja, das kommt nachher noch bei unserer bei unserer Sache, die wir nachher über...
Was der damalige Kanzler Kohl sagte, das hast du hier so vorgelesen, es ist natürlich ein Problem. Der Bundestag im Reichstag soll entscheiden über bestimmte Gesetze in Deutschland und eine bestimmte Haltung in Richtung der EU von Deutschland. Die Parlamentarier, wir haben ja 500, 600 im Reichstag, die sollen dieses Material lesen, das sind tausende und tausende Seiten, die werden Ihnen nur in Englisch übergeben. Nur in Englisch, im Bundestag von der EU. Und dann sollen Sie nur diskutieren und was beschließen. Das ist eine Beleidigung, nicht nur der Parlamentarier, sondern des gesamten deutschen Volkes. Und das kann nicht sein. Und das hat ja der damalige Kanzler gesagt, nun sind die Deutschen ja von Berufswegen Leisetreter. Dadurch, dass Deutschland vereinigt wurde, gegen den Willen aller europäischen Völker, haben die Deutschen sich ja vereinigt, das muss man auch sagen. Die waren alle dagegen, weil man sich gefürchtet hat, dass Deutschland zu mächtig, zu groß wird. Die Befürchtungen waren absolut unbegründet, aber was so unterschwellig da ist, das ist nun mal so gewesen. So, und deswegen sind die Deutschen besonders zurückhaltend und besonders bescheiden und melden sich kaum zu Wort in diesen Dingen. Andere Völker, wenn ein anderes Volk an unserer Stelle wäre und es gäbe 100 Millionen Sprecher einer anderen Nationalsprache, na, ich wüsste nicht, was da los ist. Was die aufstellen würden, dass ihre Sprache Nummer 1 in Europa wäre. Man soll froh sein, dass die Deutschen so zurückhaltend und bescheiden sind, wie sie das bisher gewesen sind. Aber eins darf nicht passieren, dass diese Bescheidenheit in Dummheit umschlägt und dass auf einmal wir beherrscht werden. Denn wer die Sprache hat, hat die Macht. Und man muss auch sagen, alle Übersetzungen, die es gibt, ins Deutsche, ins Polnische, ins Italienische sind nicht kompetent. Ein Staat darf sich nie auf seine Sprache berufen und sagen, in meiner Übersetzung steht das und das und dagegen bin ich. Sie dürfen nur, das Englische ist das einzige kompetente Material, was es gibt. Das andere sind nur freundliche Übersetzungen. Naja, und was die Wirtschaft betrifft, das ist natürlich auch das Allerwichtigste, weil da geht es ums Geld. Jeder kleine Betrieb, wenn er sich bewirbt um irgendwelche Ausschreibungen, jeder kleine PGH hier in Deutschland, jede Firma muss ihre Vorschläge erst einmal in Englisch studieren, damit sie wissen, was los ist, und müssen dann ihre Vorschläge in Englisch präsentieren. Inzwischen sind die Termine schon vergeudet oder weiß ich was. Also das ist ein Riesenproblem, was nie so gerne gesagt wird und kaum offen diskutiert wird. Gut, Werner, sind wir mit einer Musik dran, eventuell? Mit einer schönen Musik?
Ja, die nächste Musik heißt Mako La Orsido. Also Mako, der kleine Bär.
Jawohl, der kleine Bär.
Auf NB Radio 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto Welle. Wir sind heute Mitte des Monats bei unserer Themensendung zur Sprache und Fragen in Europa. Ja, und ich habe hier mal eine doch ganz brisante Frage. Es wird nämlich hier gesagt, die EU erwägt die Einführung des Lateinischen als Amtssprache. Dana, wie kommt es überhaupt oder wie kam es zu der Erwägung? Wer hat das vorgeschlagen? Was soll das?
Das hängt damit zusammen, dass die Deutschen unterschwellig, sie sind ja nie offensiv davor gegangen, aber die Deutschen verschiedene Beratungen der EU boykottiert haben, wenn man sich geweigert hatte, das auch ins Deutsche zu übersetzen für unsere Kommissionsmitglieder oder in den Kommissionen, die es da gibt. Und deswegen haben die Finnen mal sozusagen als Gegenreaktion einige Dokumente, die damals in Finnland produziert worden für die EU, hat man einfach ins Latein übersetzt.
Ja, kann ich mich erinnern. Das ist noch vor 2 Jahren gewesen.
Das ist noch gar nicht so lange her.
Ja.
Und haben also gesagt, wir können doch mal auf unsere alte europäische, neutrale, internationale Sprache zurückkommen, also das Latein. Das war vielleicht erstmal nur so ein Blitzgedanke. Dann hat sich aber herausgestellt, dass so falsch die Idee der Finnen gar nicht ist, denn das Latein erfüllt ganz wichtige Bedingungen, die wir ja auch als Esperanto-Freunde sehen. Erstens, Latein kommt nicht aus einem der Völker, wenn wir mal vom Vatikan absehen als Staat. Latein ist allen Völkern gegenüber neutral. Jedes Volk muss gleichermaßen, oder jeder Mensch eines Volkes und jedes Volk, muss gleichermaßen diese Sprache neu erlernen und sie sind untereinander dann gleichberechtigt. Dahinter steht, was Werner fragte, dass man derzeit einfach nicht mehr beherrscht die 28 Staaten,
ja,
die
das
derzeit...
Das wäre meine zweite Frage gewesen. Also, welche Vorteile bringt das Latein? Ja.
Das Latein brächte den Vorteil, dass Latein ist erstens die einzige Amtssprache, die einzige, gleichzeitig die Brückensprache. Man wird natürlich dann auch in die Nationalsprachen übersetzen, aber erst kommt das Latein und dann wird das Polnisch, wenn jemand Polnisch spricht, vom Polnischen ins Latein, vom Latein ins Französische, vom Deutschen ins Latein und vom Latein ins Griechische und so weiter. Werde dann übersetzt. Dadurch hätte man also nicht nur die Amtssprache, sondern auch eine Brückensprache. Welche technischen Dinge da notwendig sind und auch die Sprache muss verändert werden. Aber es ist eine ganz tolle Lösung, denn die EU hat inzwischen begriffen oder beginnt zu begreifen, die EU im Sinne unserer gesamten EU-Verwaltung, dass man dieses Problem und den Sprachenstreit klären muss, irgendwie klären muss, um eben das Auseinanderfallen der EU zu vermeiden.
Ja, da kann ich mal auch noch ein paar Zahlen dazu geben. Bis jetzt ist es so, dass aus den 11 Amtssprachen folgen in die jeweils gegenseitige Übersetzung in allen Sprachen 110 Übersetzungsrichtungen. Und das kostet zurzeit im Rahmen der EU 1,3 Milliarden Euro. Mark steht hier noch, das ist also
ja, ein alter Bericht. Die Euro, also der hätte 700 Millionen.
Ja.
Die Schwierigkeit, Latein zu lernen, hat man wohl hier nicht in Betracht gezogen.
Nein, noch nicht. Erstmal nur die Faktum, oder die Fakten, Latein ist neutral und so weiter.
Das ist natürlich eine zweite
Sache. Das lasse ich ja, das spätere.
Einführen, wann kann ich das einführen, welche Voraussetzungen brauche ich?
Ja.
Wie viele Jahre dauert das?
Vielleicht muss es ein Neolatein geben, nicht?
Was wollen wir? Gut. Aber es ist ja, da können wir vielleicht auch nochmal dazu kommen, es haben sich ja schon einige mit der Entwicklung des Lateins befasst, zum Beispiel der Vatikan und andere.
Und
aber meine nächste Frage mal.
Naja, bleib mal bei der, sag mal die nächste.
Die EU würde alles für die Mitgliedsländer in Latein veröffentlichen. Was passiert dann? Dann muss man ja national übersetzen. Das heißt, wir müssen uns ja Kader ranziehen, die dann ein sehr gutes Latein sprechen.
Ja, natürlich. Alle Katholiken müssen erstmal Latein lernen und die Protestanten auch.
Das ist sowieso
in Deutschland. Ja.
Und, nee, das ist vollkommen falsch.
Du hattest aber noch gesagt,
nein, es müssen die Deutschen und die Katholiken kein Latein lernen. Die höchsten Beamten, die die Gesetze umsetzen müssen, die müssen das können. Als Erste. Das ganze Volk, das schafft man erst.
Das schafft man nicht, nein.
Von
verbieten kann man das sowieso nicht. Nein, aber wir hatten doch gesagt, die Übersetzer. Vor 20, 30 Jahren gab es etwa 400 hauptamtliche Übersetzer.
Ja.
Jetzt sind das also in diesen Jahren 800 hauptamtliche Übersetzer in der EU. Und die Übersetzungsrichtungen sind von 110 auf 400 angewachsen. Aber ich habe in diesem Vortrag noch eine Erinnerung von den Polen, dass also am Ende der EU, wenn man also die Länder, die noch fehlen, sind das etwa über 600 verschiedene Sprachverbindungen. Aber lassen wir da diese Zeilenfalscherei mal sein.
Ja,
Fakt ist, dass es nicht mehr beherrschbar ist.
Zum Vorgang erwägt die EU eine Einführung des Lateins als Amtssprache, habe ich nochmal eine Frage. Ist dann irgendetwas über die Vor- und Nachteile des Lateins gesagt? Oder was meint ihr selber dazu, zu dieser Frage? Könnte man eine andere, bessere Sprache nehmen, aber erstmal zum Latein?
Bitte. Ja, wir haben dazu zwei Meinungen. Ich sage erstmal meine, dann kommt der Stefan, der hatte eine andere Erfahrung. Erstmal ist Latein eine absolut präzise, exakte, prägnante Sprache. Man kann alle Begriffe, die zum Handeln geeignet sind, in diese Sprache hineinbringen. Und was noch fehlt, kann man durch Sprachplanung hineinbringen. Und die Latein ist, das hatten wir schon gesagt, das Wichtige ist, das Psychologische, Latein ist nicht aus einem Volk, auch wenn viele Sprachen in Westeuropa und Südeuropa aus dem Latein sich entwickelt haben, aus dem Vulgärlatein. Aber das Latein, von dem wir reden, das ist das Latein, sagen wir mal, des Vatikan oder der Medizin oder der Biologie. So, die Nachteile sind natürlich in der Sprache selbst begründet. Ich selber habe leider Latein nie gelernt, aber ich weiß durch Anlesen, dass natürlich die Grammatik und Orthographie und so sehr viele Hürden in sich birgt. Aber dazu gibt es ja, das weiß ich aber nicht offiziell, ich weiß es nur vom Reden hören, dass man durchaus, wenn das Latein in die EU käme, an dem Latein ein bisschen herumoperieren muss, um die Sprache eleganter zu machen. Aber Latein ist nicht so antiquiert, wie wir oft denken. Man nennt auch das Latein durch seine Präzision, es sind die Schleifsteine des Geistes. Und es sorgt auch dafür, dass man nicht in den Wind spricht, sondern die Kommission erinnert auch daran, dass das Latein Amtssprache nicht nur im Karolingischen Reich war, also vor 1200 Jahren, sondern auch in der römisch-katholischen Kirche, und sogar im Habsburgerreich. Das Habsburgerreich hat ja auch über 1000 Jahre existiert. Sie waren ja auch führend im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Die haben erst unter Kaiser Leopold II. An der Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert das Latein als Amtssprache des Habsburgerreiches abgeschafft. Das Habsburgerreich war ein Vielvölkerstaat. Es hatte slawische Völker, romanische Völker, germanische Völker unter sich und hat eben als neutrale Sprache Latein verwendet. Leopold II. War ein sehr moderner Kaiser und der hat eben die dollen Ideen gehabt und da wurde es erst abgeschafft. Sie wollten eben bis dahin die Kommunikation gleichberechtigt durchführen. Ähnlich war das so in Ungarn. Ungarn war Latein Amtssprache bis 1848. Da gab es eine Revolution in Ungarn. Da haben die Magyaren das dann abgeschafft. Der Ex-Präsident Chirac hat zu diesem Thema gesagt, er würde, wenn es soweit käme, seine spontane, oder die Franzosen würden spontan zustimmen. Über die Einzelheiten könnte man sich dann noch einigen. Denn in der Verfassung der Franzosen steht, in einem Artikel 2 gleich, die Sprache der Republik ist Französisch. Und wenn du Latein, müsste man das erweitern in allen Staaten, dass die zweite Sprache dann Latein wäre. Aber das sind schon technische Dinge, die uns gar nicht so sehr interessieren. Die sind natürlich äußerst wichtig, aber es muss natürlich eine Einigkeit da sein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir unterbrechen mal kurz dieses Thema und spielen wieder eine Zwischenmusik für eine kleine Erholungspause, und zwar Esperanto Sancta Lucio. Das brauche ich nicht übersetzen.
Stefan, du hast ja nun aufgrund deiner wirklichen Sprachkenntnis, du bist ja nun rumgekommen in Europa, du bist ja gefahren von Lissabon bis nach Schweden und sonst wo. Wie siehst du das zu diesem Thema?
Also Latein kommt aus dem Dialekt des Latium und daher auch der Name. Das Latium ist die Gegend um Rom. Und das, was wir als altes Latein kennen, also als jenes Latein, wo das C immer als K gesprochen wird, das ist also das Latein, das die Römer als Staatssprache für sich aus ihrem Dialekt heraus entwickelt haben. Im Prinzip so, wie die hochdeutsche Sprache aus den deutschen Dialekten entwickelt worden ist, nur dass im Deutschen eben sehr viel mehr Dialekte und sehr viel mehr Unterschiede vereinigt werden mussten, wie in dem bisschen Bereich des Latium. Später ist dann im Latein das C vor E und I eben als C gesprochen worden und nicht wie als K, wie das von den Griechen übernommen wurde. Das heißt, was die Rechtschreibung streng genommen angeht, ist Latein also sehr einfach. Man spricht, wie man schreibt. Nur die lateinische Grammatik ist ebenso kompliziert wie jeder deutsche Dialekt oder noch komplizierter. Und allein aus diesem Grund ist Latein, so wie es ist, inakzeptabel, finde ich. Und was die Gleichberechtigung des Latein für die Völker angeht, politisch ist es natürlich eine Gleichberechtigung, weil das Römische Reich schon so lange her ist. Aber was die Ähnlichkeit mit den Sprachen angeht, ist es doch klar, dass ein Italiener, ein Spanier sehr viel leichter Latein lernt als ein Finne oder ein Schwede, ein Balte oder sonst was. Also insoweit ist Latein ebenso wenig neutral wie Esperanto übrigens. Esperanto hat ungefähr 2/3 lateinstämmige Wörter und die Wörter, die heute noch in den lebenden Lateinsprachen verwendet werden, sind auch ungefähr 2/3 des Lateinwortschatzes. Das heißt, insoweit ist Latein und Esperanto ungefähr gleich, nur mit dem Unterschied, dass Esperanto sehr viel einfacher ist zum Lernen und sehr viel klarer auch in der Ausdrucksweise. Esperanto hat leider, und das hat eben Samenhof übersehen, so einige Spezialitäten aus den nationalen Sprachen mit drin, die uns, wenn man nicht mehrere Sprachen spricht und Vergleiche hat, gar nicht bewusst sind. In der eigenen Sprache babbelt man ja nur, man denkt nicht in der eigenen Sprache. Und deshalb findet man auch so schwer die Nachteile und die Schwierigkeiten, die Unregelmäßigkeiten, die unlogischen Stellen der eigenen Sprache, die findet man erst dann, wenn man Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Sprachen hat. Ein bisschen davon habe ich.
Ja, danke. Prima, Stefan. Eine ganz andere Meinung. Natürlich ist uns bewusst, dass die Idee Latein, wir haben es nur aufgegriffen, weil uns das Thema interessiert. Dass man in der EU endlich mal anerkennt, das ist ja bisher nicht anerkannt, dass es ein Sprachenproblem gibt. Die offizielle Linie, die formelle Linie in der EU ist ja die Gleichberechtigung aller Völker, aller Sprachen, aller Kulturen. Die EU ein buntes Gemisch von verschiedenen Völkern und alle diese Völker sind existenzberechtigt und die Sprachen und die Kulturen und alle sind gleichberechtigt. Intern in der EU, in den Führungsetagen, ist man von dieser idealisierten Form des Versprechens schon lange abgegangen und geht knallhart nur auf das amerikanische Englisch und brutal und rücksichtslos. Und jetzt merkt man erst, dass es doch einen Nachholbedarf gibt. Und der Vorschlag, Latein zu bringen, kommt den Esperanto-Ideen ja sehr nahe. Und das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Neutralität, jedes Volk muss eine Sprache lernen. Die Absurditäten gehen ja sogar so weit, dass man in der EU, in der offiziellen EU sagt, es geht doch nicht, wir können doch den Engländern nicht zumuten, dass die Engländer eine andere Sprache noch lernen. Das wäre doch Diskriminierung der Briten. Ja, um alles in der Welt. Wie dumm sind denn diese Politiker in der EU? Dann ist es ja nicht, dass die anderen Völker diskriminiert werden durch das Englisch. Die werden nicht diskriminiert. Wenn die Briten eine andere Sprache lernen, das wäre Diskriminierung.
Ja, pass mal
auf. Die sind doch krank, diese Menschen.
Wenn die in der EU sich auf das amerikanische Englisch statt auf das britische Englisch stürzen, dann ist das ja nicht ein Problem innerhalb der EU, sondern dann ist das ein Problem mit den Amerikanern.
Ja, na, so weit sind wir noch gar nicht gegangen, wenn wir über Englisch, in der EU wird nur über Englisch gesprochen als eine Sprache der EU und das ist ja auch in Ordnung und irgendwie müssen die sich ja auch da durchbeißen, das ist doch ganz verständlich. Aber wenn es ums Englische geht, die Briten, denen will man das nicht zumuten, aus Behutsamkeit. Die Briten haben übrigens überhaupt kein Interesse an der EU. Die Briten, die haben ihr eigenes Imperium, sie regieren ja nach wie vor ihr altes Kolonialreich irgendwie. Alle Fahnen sind ja halb Englisch immer so weiter.
Na, ich glaube, wenn sie so wenig Interesse dran hätten, dann wären sie auch schon ausgetreten.
Ja, na, sie wollen ja nur den Schuh in der Tür lassen nach Europa, nicht? Ansonsten kümmern sie sich um Europa überhaupt nicht. Naja, das ist aber das britische Problem, es sei denn, dass die Europäer daran irgendwie Anstoß nehmen. Naja.
So viele andere Staaten sehen nur die Vorteile, die sie haben wollen in der EU.
Ja, leider so, ja. Und wenn es um Geld geht, dann gucken sie immer auf zwei, drei Länder und die hätten alles zu bezahlen. Und wenn nicht, dann taucht die EU nichts, nicht?
Ja. Und in Deutschland sagt man, dass Deutschland nur der Zahlmeister ist. In Frankreich sagt man, dass Frankreich nur der Zahlmeister
ist. Ja. Aber die großen Staaten, ich sage jetzt mal, die großen Staaten haben sehr viele Vorteile. Sowohl am Euro als Geld, als auch an den Handelsbeziehungen. Und nicht umsonst hat Deutschland im Jahre 2010 in Europa die beste Handelsbilanz, die beste Wirtschaftsbilanz. Das hängt auch mit Europa zusammen. Und sowohl die EU als auch der Euro sind die einzigen Überlebensgarantien, dass Europa überhaupt in der Welt noch eine Rolle spielt. Aber jetzt wollen wir mal nicht weg von der Sprache. Ja, nee, uns interessiert ja nur, dass man diskutiert, dass man anerkennt, in der EU gibt es ein Sprachenproblem. Und die EU steht gewissermaßen in den nächsten Jahrzehnten, Jahren an einem Scheitelpunkt. Wollen wir eine Kolonie der USA werden, ja oder nein? So glasklar muss man diese Frage stellen.
Und wenn wir, dass dich von diesem Sender aus jemand in Brüssel hört?
Nein, das nicht. Wir reden ja an die Menschen in Neubrandenburg und Umgebung. Und über Internet vielleicht auch noch an einige Menschen international, die Deutsch können. Aber wir sind ja Wähler. Wähler für unsere Landesparlamente, für den Bundestag, für die Europa-Union. Das sind wir Wähler, ganz einfache Wähler. Und da sollten wir dann, wenn es wieder mal soweit ist, in diesem Jahr gibt es ja Wahlen, da können wir ja unsere Kandidaten fragen, wie stehst du dazu? Beispielsweise. Unterschätze nicht den einfachen Bürger. Der Bürger ist die Regierung. Und die Regierung in Brüssel hat das zu erfüllen, was die Bürger als Gemeinschaftswillen bekundet haben.
Aber wenn du da was machen willst, dann müsstest du ja den Sender sehr verstärken, damit du ihn überall in Europa hören lassen kannst.
Ja, wir werden ihn einfach stellen.
Und nicht nur 30 Kilometer weit.
Ja, das wäre zu schön, aber bleiben wir mal auf dem Teppich. Wir diskutieren mit uns, über uns, unsere Themen. Und jetzt sorgen wir uns mal um Europa. Vielleicht machen wir uns über Dinge schon Gedanken, die noch gar nicht spruchreich sind. Aber vor 20 Jahren hätte diese Sendung oder dieses Thema, nicht die Sendung, dieses Thema die Menschen überhaupt nicht bewegt. Aber jetzt gibt es in verschiedenen europäischen Ländern durchaus.
Das heißt, über das, was du hier sprichst und diskutierst, ist irgendwie schon alter Schnee.
Die
Nachricht hast du ja schon von Sachen, die bereits geschehen sind.
Ja, so ein Koloss wie die EU inzwischen ist, so schnell ändern sich diese Dinge ja auch nicht. Und wir haben ja uns mit Faktenmaterialien besorgt aus der EU-Ebene. Und da waren eben einige wenige schon ein paar Jahrzehnte alt. Deswegen ist das Problem nicht antiquiert. Deswegen ist das Problem genauso liegt auf dem Tapet. Naja, Werner, jetzt müssen wir noch weitermachen.
Wir bringen zum Ende dieses Themas wieder mal eine Pausenmusik, und zwar Mia Bonie, also My Bonnie in Englisch, und ob es eine deutsche Übersetzung gibt, weiß ich nicht.
Oh.
FM, die Radio Treff 88,0, hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperantowelle. Wir berichten heute über die Sprachsituation in Europa, haben dazu einige Fakten berichtet und auch diskutiert dazu. Werner, du hast noch Sachen, die du gerne vortragen möchtest. Bitte.
Ja, eigentlich dachte ich, dass du das bringst, aber dann können wir das mal machen. Die EU hat alle das Problem der Gleichberechtigung und so weiter. Es gibt natürlich auch dieses Modell der Lingua Franca, also auch eine neutrale Sprache. Die hatte man damals im Karolingischen Reich. Das war also so eine Art Latein. Und nun gäbe es ja eine große Diskussionsplattform Zweisprachigkeit in der EU. Dass tatsächlich die Völker zu Hause ihre Nationalsprachen sprechen und dass man in der EU als Amtssprache sozusagen für alle Völker eine Sprache hat, die eben alle befriedigt, aber nicht Latein ist. Und es gibt natürlich immer wieder der Druck des Englischen, der nach wie vor ja sehr mächtig ist, denn da stehen ja Wirtschaftsmächte dahinter und sehr moralisch schwache Staaten wie Deutschland, die dann eben schnell darauf eingehen würden, denn sie wissen, dass Deutsch keine Chance hätte, in der EU anerkannt zu werden als große Sprache. Da würden die Völker alle austreten aus der EU. Und deswegen gibt es eine interessante Diskussion innerhalb dieser großen Palette aller möglichen Argumente, dass eigentlich für Lingua Franca nur eine neutrale Sprache in Frage kommt, eine geplante Sprache. Und von diesen geplanten wäre eben ein Neolatein überarbeitet, wie Stefan das vorgeschlagen hat. Denn das Latein, so wie es noch klassisch vorliegt, von Tacitus und so weiter, das ging nicht. Aber der Vatikan hat ja da tolle Ideen. Und es gibt zweitens, als zweite Lingua Franca, eine Plansprache. Und von diesen vielen Ideen der Plansprachen ist in der Tat Esperanto die einzige, die in Frage käme, über die man diskutieren könnte. Alles anderen sind Projekte, die meistens nur von einem Menschen mal vorgeschlagen wurden.
Das sagt aber nichts über die Qualität der anderen Sprache.
Das sagt nichts über die Qualität, aber Esperanto hat dieses Thema besetzt, neutrale internationale Plansprache, und es ist sehr schwierig, wenn jemand ein Fahrrad erfindet, dann nochmal das Fahrrad zu erfinden.
Ja, vielleicht ein besseres.
Über die Qualität der Projekte gibt es dicke Abhandlungen, die haben wir ja auch schon zitiert, und es gibt wissenschaftliche Analysen, will ich nicht weiter ausführen. Also sie haben auf keinen Fall etwas Besseres, als was Esperanto schon darstellt. Das erst einmal, oder nur dazu, damit wir uns nicht hier verzetteln. Die zweite Idee wäre, oder eine weitere Idee wäre, die Leitsprachen. Werner, aber du brauchst wie viele Minuten für dich? Das wären die Leitsprachen. Dass man sich also einigt, na gut, Englisch, das wäre dann doch zu aufdringlich. Wir nehmen einige wenige Leitsprachen, dazu vielleicht auch noch eine Plansprache, um diese Plansprache mal auszuprobieren. Und zurzeit ist also Englisch-Französisch sind de facto die aktuellen Leitsprachen in der EU. Vielleicht könnte man noch Spanisch, Italienisch und Esperanto dazu nehmen. Das müsste man aber diskutieren. Und da könnte man auch gleich mal probieren, wie leistungsfähig ist das. Die deutsche Sprache als Leitsprache, da gibt es sehr große Vorbehalte schon auf deutscher Seite, weil wie gesagt, wir sind da sehr bescheiden. Und da sagen die Deutschen, oder einige sagen, dann nimmt doch Deutsch wenigstens die dritte Ebene als Leitsprache, sodass das nicht ganz untergeht. Na, da müssen wir nochmal, das ist noch nicht zu Ende diskutiert. Ich zitiere also ganz offizielles Material, was wir uns beschafft haben. Und dann gibt es noch diesen Multilinguismus, dass man also sagt, jeder soll 2, 3, 4, 5 Sprachen können, außer die Engländer natürlich, alle anderen aber ja, die dann, dadurch gibt es immer die Kommunikationsmöglichkeit mit vielen. Also wenn einer Deutsch spricht und Englisch und Spanisch, dann kann er schon eine Menge bestreichen in seiner sprachlichen Kompetenz. Besser wäre es, ich spreche eine germanische Sprache, eine große slawische und eine große romanische Sprache. Damit würde ich alle oder fast alle Sprachenebenen in Europa abdecken. So, da schließen wir erstmal mit ab. Es gibt noch viele andere Ideen. Aber der Werner hat noch ganz was Wichtiges.
Na, was Wichtiges nicht. Ich möchte nämlich noch, weil ja der Vorschlag gekommen ist, Latein als Amtssprache, mal zu einer anderen Situation mal ganz kurz vorlesen, was der Vatikan gemacht hat. Und zwar hat der Vatikan irgendwann mal beschlossen, ich glaube, das war also um 1970, dass es nicht immer sein muss, dass die Heilige Messe in Latein gehalten wird, sondern dass auch die Nationalsprachen benutzt werden können. Das hat dazu geführt, dass im Bereich des Vatikan der katholischen Kirche Latein so vernachlässigt worden ist, dass heute einige der Priester gar kein Latein mehr beherrschen. Und dazu ist es 1976 unter der Leitung von Papst Paul VI. Gekommen. Er hat eine Stiftung Latinitas ins Leben gerufen, die sich darum bemüht, den neuzeitlichen Sprachgebrauch angemessen als Latein zu erstellen. Dazu hat er, haben sie veröffentlicht in einer Zeitschrift ein Lexikon Recentis Latinitatis, das Lexikon des Neulateins, welches in seiner letzten Überarbeitung 2004 mit 15.000 neuen Begriffen erschien, darunter etwa das lateinische Wort für Computer, Instrumentum Computatorium.
Ja.
Und jetzt nochmal ganz kurz ein Hinweis auf diese Stiftung. Die Stiftung Latinias hat folgende Ziele proklamiert. Erstens, Studium der lateinischen Sprache. Zweitens, Förderung des Gebrauchs der lateinischen Sprache durch die Mittel, Herausgabe der Zeitschrift Latinitas, Durchführung des Wettbewerbes Certamen Vaticanum im lateinischen Dichtkunst, Angebot lateinischen Sprachunterrichts, Unterrichtssprache Latein, Organisation von Vorträgen und Diskussionen, Herausgabe des Lexikons Recentis Latinitatis, ein Wörterbuch mit über 15.000 lateinischen Übersetzungen von Begriffen des heutigen Sprachgebrauchs und letztens Durchführung von lateinischen Feiern. Die Stiftung wird kräftig getragen, erfüllt jedoch eine für die Allgemeinheit förderliche kulturelle Aufgabe zur Pflege des modernen Lateins. Das nochmal eine Bemerkung zu den Aktivitäten des Vatikans zum Latein, Gebrauch des Lateins. Ja, liebe Hörer und Hörer, wir sind somit schon relativ am Ende unserer Sendung. Wir spielen nochmal kurz den nächsten Titel und kommen dann zum Schluss. Wir sind am Ende unserer Sendung Esperanto-Welle, liebe Hörer und Hörer. Unsere Themensendung zum Thema europäische Sprachen und Sprachentwicklung und EU und Latein und so weiter. Wir wiederholen diese Sendung am 22. Januar um 19 Uhr und unsere nächste Esperanto-Welle ist geplant für den 3. Februar um 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 19.01.2011 war Werner Levin.
En la Mondon, wenn es Nova Cento, Palamondo, Ila Sporta Boco, hörten die Leute Facila Vento, nun de loco, Flugugi al loco, de al glavo, sangon sui fanta, Cila Roman, tira familion, alla monte eterne militanta, ci promessa sanctan harmonion. Sub la santa signo del